Ich weiß nicht, wie es dir so gegangen ist, als du die Lieder gehört hast und jetzt auch dieses Duo nochmal, wenn von der Macht gesprochen wird, die von Jesus ausgeht. Wenn man Jesus vergleichen will, so mit Leuten, die die Menschen bewegen. Jesus hat zweifelsohne extrem viele Leute bewegt, aber es gibt auch andere Menschen, die die Menschen bewegen können. Und wenn man diese Menschen mit Jesus vergleicht, dann spürt man Jesus ab, dass da noch ein bisschen mehr hintersteht. Und ich merke, dass wenn man geboren wird wie Jesus und einen Auftrag bekommt, so ein Ziel hat für sein Leben, Kind ist, Jugendlicher ist, Erwachsener wird und plötzlich steht diese Aufgabe so vor ihm und ihm wird schon im jugendlichen Alter klar, was das Ende auch sein wird, dann merke ich, dass wenn ich mein Leben damit vergleiche und schaue, wie ich das lebe, wie ich so meinen Traum lebe, wie ich so meinen Wunsch lebe, dann merke ich schon, dass ich noch was von Jesus lernen kann. Es gibt so unglaublich viele Geschichten in der Bibel, wo man lernen kann, wie Jesus gehandelt hat, welche Prinzipien er so verwendet hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Aber ich möchte gerne mit euch heute eine Geschichte lesen, die mich ganz tief bewegt und die ich eigentlich viel zu wenig lese. Ist ein bisschen länger. Also wenn ihr wollt, könnt ihr sie selber aufschlagen, damit ihr vielleicht besser folgen könnt. Aber wenn nicht, könnt ihr auch einfach gut zuhören. Sie steht in Lukas Kapitel 23, Abvers 32. Lukas 23, Abvers 32. Und da steht, mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt. Zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz verlosten die Soldaten seine Kleider untereinander. Neugierig stand die Menge dabei und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen. Wenn er wirklich Christus, der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich doch jetzt selber helfen. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie gaben ihm Essig zu trinken und riefen ihm zu: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selbst. Oben am Kreuz brachten sie ein Schild an. Damit jeder es lesen konnte, stand dort auf Griechisch, Hebräisch und Lateinisch: Dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: Bist du nun der Christus? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, kurz vor dem Tod? Wir werden hier zu Recht bestraft. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagte er: Denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle schon mal gelesen habt, wie oft ihr sie gelesen habt und was so eure Gedanken waren. Aber wenn ich mir vorstelle, dass mein Leben so enden sollte, ich weiß gar nicht, ob ich das ertragen könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Last mitnehmen könnte, dorthin geführt zu werden. Und ganz ehrlich, dieser Gang zum Kreuz ist ja nur der Abschluss eines Martyriums, das Jesus vorher erlebt hat. Aber wenn ich mir so diese Geschichte anschaue, dann habe ich für mich so drei Dinge gefunden, mit denen Jesus seine Leidenschaft beschreibt. Und die haben mich bewegt. Das erste, habt ihr schon mal um Vergebung gebeten für andere, die euch wehgetan haben, die euch verletzt haben, die euch unendliches Leid zugefügt haben? Das ist oft gar nicht so einfach, diesen Menschen das zuzusprechen. Und es geht hier Jesus auch, glaube ich, viel weniger um die Vergebung, die Gott diesen Menschen zuspricht. Weil ganz ehrlich, wann kannst du diesen Satz sagen? Diesen Satz kannst du ehrlich eigentlich nur sagen, wenn du selber den Menschen vergeben hast. Wie kannst du sagen, Gott vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wenn dein Herz voller Vergeltung, voller Abneigung, voller Zorn und Wut ist? Kannst du nicht. Du kannst es vielleicht sagen, aber du kannst es nicht wirklich denken und fühlen. Aber das, was Jesus hier betet, das, was Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, kann man vielleicht weiterführen, indem er sagt, Vater, vergib ihnen, ich habe ihnen auch vergeben. Und ich glaube, dass das einer der fundamentalen Punkte ist, die Jesus zu vielen, vielen anderen Führern in unserer Gesellschaft unterscheidet. Jesus kann vergeben. Echt vergeben. Er kann vergeben, dass er sogar das Gute bei Gott bewirken will für diese Menschen. Ganz ehrlich, ich kenne Leute, die sagen, ja, ich kann dir vergeben, aber du wirst sehen, Gott wird das bestrafen. Ich kann das nicht tun. Ich kann dir nur einfach vergeben und sagen, okay, die Sache ist erledigt, aber du wirst sehen, davor wirst du dich vor Gott rechtfertigen müssen. Hast du vielleicht auch schon mal so gedacht, dass du sagst, du fühlst dich ohnmächtig, du kannst eh nichts erreichen, ich lasse das Gott am Ende mal machen und am Ende werden die Menschen schon ihre gerechte Strafe bekommen. Hätte Jesus das nicht auch denken können? Jesus wusste auch, da wo er am Kreuz hängt, da konnte er auch nichts mehr tun. Und sollte nicht und wollte nicht. Aber hätte es man ihm nachsehen können, wenn er auch gedacht hätte, aber wenn du vor Gericht stehst, bei Gott, dann sehen wir uns wieder. Dann werde ich mich erinnern an die Peitschenschläge, die du mir gegeben hast. Dann werde ich mich an die Spucke erinnern, die du in mein Gesicht geschleudert hast. Dann werde ich dich bestrafen für jeden einzelnen Tritt, den du mir gegeben hast. Für jede Unbarmherzigkeit, die du an mir ausprobiert hast. Aber bei Jesus ist das überhaupt nicht spürbar. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hat Jesus das wirklich geglaubt? Dass sie nicht wissen, was sie tun? Wenn du so eine große Lederpeitsche mit eingearbeiteten Knochenstückchen nimmst und jemanden seinen Rücken abträgst mit dieser Peitsche, kannst du sagen, du hast es nicht gewusst? Och, der blutet. Die Peitsche war wohl doch scharf. Habe ich wohl zu feste geschlagen. Das ist doch nicht die Realität. Glauben wir wirklich, dass die Soldaten, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, nicht wussten, was sie da taten? Dass das Jesus umbringen würde? Verzeihung, och, du bist ja doch gestorben. In keinem Fall. Und trotzdem siedelt Jesus ihr Handeln noch etwas höher an. Er sucht einen Weg auch für die Soldaten, die ihn gepeinigt und gekreuzigt haben. Er sucht für all die Menschen, die dazu beigetragen haben, dass er am Kreuz landet, sucht er einen Weg, dass Gott ihn vergeben kann. Vater, sei nicht so streng. Schau da nicht so ernst drauf. Und ich merke, wieso meine Werte dabei ins Wanken geraten. Mein Wert von Gerechtigkeit. Fängt da wirklich an zu erschüttern. Ist das denn gerecht? Dass jemand so misshandelt wird und dann am Ende davonkommt? Und wenn ich so in mein Leben schaue, und wenn ich mich so im Inneren mit den Leuten umgebe, mit denen ich so meine Schwierigkeiten habe, und ich denke, solche Leute gibt es in eurem Leben auch, dann frage ich mich, was sind meine Gefühle ihnen gegenüber? Was mache ich mit ihnen? Was rührt mich da an? Ist es wirklich so, dass ich mich so distanzieren kann? Ist es wirklich so, dass mir das nichts bedeutet, was sie mal mit mir gemacht haben? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Auf der einen Seite der Ausdruck von Jesus, ich habe ihnen schon längst vergeben, und auf der anderen Seite, bitte lass sie drumherum kommen. Und so das Erste, was ich aus der Leidenschaft von Jesus merke, ist, dass Vergebung ein fundamentales Prinzip seines Lebens ist. Und ich weiß, dass es nicht meins ist. Ich weiß nicht, ob es eures ist, aber ich merke, wo ich noch viele Baustellen habe, wo Vergebung mir extrem schwer fällt, wo ich nicht so einfach sagen kann, okay, nehme ich so hin. Gott, lass uns nicht mehr drüber reden. Ist kein Vorfall wert. Und wir reden dabei über Kleinigkeiten, wenn wir ehrlich sind, oder? Was begegnet uns denn schon in unserem Leben? Da hat jemand einfach zu einer unpassenden Zeit etwas Unpassendes gesagt, vielleicht auch etwas Hinterhältiges oder Gemeines getan, aber eigentlich nichts, was unser Leben wirklich ins Wanken bringt. Und selbst wenn es mal geschüttelt wird, ist es nichts, was wir nicht abfangen können. Und trotzdem haben wir diese Gefühle, und Jesus wird getötet, Jesus wird gefoltert, Jesus wird zur Stau gestellt und lächerlich gemacht. Und selbst da sagt er, es ist angebracht zu vergeben. Leidenschaft ist Vergebung. Und als Jesus dort hängt, und bezeichnend ist, dass diese Frage nach der Vergebung ganz am Anfang von Jesus thematisiert wird und er gleich am Anfang seines Kreuzeserlebnisses, als er dort hängt, anfängt zu beten und Gott sagt, alles was gewesen ist, Gott, und vor allem was jetzt alles kommt, bitte trag es den Menschen nicht nach. Und was ist die Reaktion darauf bei den Menschen? Und die führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Das war immer so. Da gab es eine Gruppe von Menschen, die haben Jesus verhöhnt. Und was haben sie verhöhnt? Wenn er wirklich Christus, der von Gott gesandte Befreier ist, dann soll er sich doch selber helfen. Wenn er wirklich Christus ist, wenn er wirklich dieses Ziel in seinem Leben hat. Und ganz ehrlich, wie fühlst du dich, wenn du denkst, dass du einen Auftrag hast, dass du etwas tun willst und jemand stellt dich dabei in Frage? Du erzählst voller Leidenschaft, ja, ich möchte diese oder jene Ausbildung machen, und jemand sagt nur lapidar, naja, das schaffst du eh nicht, kannst du doch gar nicht. Ich sehe das nicht, dass du das könntest. Dafür bist du doch gar nicht geeignet. Da gibt es doch andere, die viel besser sind. Und wir merken schon, wie so ein Stich in unserem Herzen ganz viel auslöscht. Und das passiert vielleicht nicht so in extremer Intensität jeden Tag, aber wir erleben in unserem Alltag immer wieder, dass Menschen uns in Frage stellen mit dem, was wir wollen. Und manchmal sind wir es sogar selber, die uns in Frage stellen und fragen, bin ich das überhaupt, den ich nach außen hin vorgebe? Ist das wirklich mein Ziel? Ist das wirklich das, was ich tun soll? Und sie verhöhnen Jesus und sagen, hast dir schöne Ziele gesetzt, hast behauptet, wer du alles wärst, aber eigentlich bist du es nicht. Und wir merken, obwohl das nicht die Wahrheit ist, was diese Männer sagen, tut es trotzdem weh. Dieses Infragestellen, obwohl es nicht die Wahrheit ist, schmerzt. Und mich schmerzt es auch, wenn jemand etwas über mich sagt und ich weiß, dass es nicht die Wahrheit ist. Schmerzt mich das? Ich kann nicht für mich einfach sagen, ja, das ist doch eine Lüge, das kratzt mich nicht. Wenn jemand eine Lüge über mich erzählt, tut das weh. Und dann die Soldaten. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Zum Hohn kommt auch noch der Spott dazu. Und die Soldaten, die sehen das pragmatischer. Na, was ist los? Komm runter von deinem Kreuz. Ich dachte, du bist so stark. Hast doch immer so getan. Sohn Gottes, großer König. Komm runter. Und kennst du vielleicht auch diese Worte, die so in deinem Gedächtnis vergraben sind, die du erlebt hast, wo Leute gesagt haben, na, nicht geschafft? Mach doch. Hast doch so getan, als wenn du es könntest. Und wir merken, wie so unser Selbstbewusstsein wegbröckelt und wir fragen, schaffen wir das wirklich? Und wir merken das überall in unserer Gesellschaft, dass Menschen, die eigentlich eine gute Ausbildung haben, die eigentlich viele Talente besitzen, dann in solchen Stresssituationen, wo Leute Spott und Hohn äußern, dann plötzlich einbrechen. Bei Sportarten ist das so. Dann singt der Chor der Gemeinde im großen Stadion, du Loser, und schon fangen dem Fußballspieler an, die Füße zu zittern. Und er spielt gruselig. Nicht, dass er es nicht besser könnte, aber es macht etwas mit uns. Es bewegt uns, es verändert uns. Und dann auch noch einer, der mit ihm gekreuzigt wird. Der Spott von außen ist vielleicht noch in Ordnung, aber dann kommt dieser unglaubliche Satz dieses Verbrechers. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du nun der Christus? Dann hilf dir und uns. Hätte man von dem nicht was anderes erwarten können? Aber so ist das oft, wenn man aus den eigenen Reihen auch noch kritisiert wird. Wenn man sich erhofft, dass man vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommt. Vielleicht ein gutes Wort. Wir erwarten ja vielleicht schon gar kein Lob für irgendetwas, was wir tun, aber so einfach dieser gute Gedanke. Dankeschön, dass du es gemacht hast oder prima, dass du hier warst. Aber auch das einfach nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das so anschaue, wie Jesus da hang und was die Leute zu mir gesagt haben, nebenbei, ich weiß nicht, wie man sich so fühlt, so am Kreuz festgenagelt, aber irgendwie stelle ich mir so vor, das hätte mir richtig Sorgen bereitet. Das hätte so mein Innerstes nach außen gekehrt. Ich weiß nicht, ob ich da hätte still sein können. Diese Ungerechtigkeit, dass Unwahrheiten erzählt werden, dieses Bedürfnis mitzuteilen, wie es wirklich ist, zu sagen, ich kann doch jetzt nicht vom Kreuz runtersteigen. Freunde, das ist doch für euch. Wenn ich jetzt runtersteige und euch alle platt mache, dann seid ihr weg für immer und Ewigkeit. Ich bin gekommen, damit ihr gerettet seid und ihr checkt es nicht. Hast du dir auch schon mal so auf die Zunge gebissen? Und obwohl du vieles hättest sagen können, hast du nichts gesagt? Das ist schwer. Das ist schwer. Und bei den Dingen, die man zu Jesus gesagt hat, ging es eigentlich immer um den Anspruch, den Jesus den Menschen nahegebracht hat. Der Sohn Gottes ist gekommen mit der Macht Gottes, den Menschen zu helfen, mit der Macht Gottes, den Menschen eine Perspektive zu bieten. So ist Jesus angetreten. Und dann hört er, dass alles furchtbar ist, dass das alles gar nicht stimmt und dass diese Macht, die er ihnen näher bringen wollte, sie als Schwäche sehen. Und dass selbst der ausweglos ist, selbst der keine andere Chance mehr hat in seinem Leben wie dieser Verbrecher, der auch kurz davor steht zu sterben, selbst der, nicht mal der, sieht in Jesus eine Hoffnung. Wow, das würde mich angreifen. Das würde mich fertig machen. Aber was ist die Reaktion von Jesus? Wir würden sagen, Jesus reagiert gar nicht. Er sagt keinen göttlichen Satz, mit dem er zu seinen Lebzeiten die Leute immer wieder verblüfft hat und ganze Volksgruppen verscheucht hat und besänftigt hat. Er sagt gar nichts. Weil Jesus einfach etwas deutlich machen möchte, dass wenn es um die Sache Gottes geht, Wut, Aggressivität, Trauer, oder Verzweiflung überhaupt gar keinen Platz haben soll, weil er keinen Anspruch hat. Der Anspruch an die Kreuzigung, den hat Gott. Gott möchte den Menschen was zeigen. Jesus hat diesen Anspruch nicht. Und versteht mich nicht falsch, nicht, dass Jesus hinter der Sache nicht steht, sondern für ihn ist es nur wichtig, dass er tut, was Gott sagt. Er muss sich in dieser Situation nicht produzieren. Er muss in dieser Situation sich nicht als der hinstellen, in den die Leute eigentlich in ihm sehen sollten. Und das ist doch genau immer unsere Sehnsucht. Die Leute sollen doch in uns das sehen, was wir gerne hätten, dass die Leute sehen sollen. Welche Talente wir haben, wie großartig wir sind, was wir so geschafft haben. Und das sind ja manchmal auch wirklich großartige Dinge. Aber Jesus sagt, Demut ist viel wichtiger. Und Demut ist vielleicht so ein Wort, das man heute schlecht füllen kann. Ich würde vielleicht sagen, in Jesus zeichnet sich eine Anspruchslosigkeit ab. Er hat keinen Anspruch. Er will keinen Anspruch anmelden, indem er sagt, Leute, ich bin hier 3 Jahre durch die Wüste gelaufen. Die Leute haben versucht, mich zu erschlagen. Die Leute haben mich weggejagt. Die Leute haben mich beschimpft. Ganz ehrlich, das habe ich für euch gemacht. Dankbarkeit? Hallo? Kann ich das bitte haben? Diesen Anspruch hat Jesus überhaupt nicht. Er gibt, ohne dass er einen Anspruch formuliert und zu sagen, wie die Menschen darauf zu reagieren haben. Er gibt ein Angebot und lässt alles andere Gott zuteil werden. Mache ich das auch? Oder mache ich manchmal gerade die Dinge, gerade weil ich einen Anspruch habe, weil ich was zeigen will, weil ich was erreichen möchte, weil ich mir etwas aufschreiben möchte, weil ich mir wünsche, eine Reaktion zu erzeugen? Man ist nicht ganz frei davon. Leidenschaft ist Demut. Und dann neigt sich das Leben von Jesus zu Ende und er hängt dort am Kreuz mit 2 Leuten zusammen, die es echt verdient haben. Sofern man überhaupt sagen kann, dass Kreuzigung jemand verdient hat. Aber diese beiden Männer hängen dort und die beiden sind sehr unterschiedlich. Der eine lacht über Jesus und sagt, naja, alle Macht dahin. Bist auch nicht weiter gekommen als ich. Aber der andere ist ins Nachdenken gekommen. Der andere hat Jesus erlebt. Es wird leider nicht viel berichtet darüber, warum der Mann da überhaupt hängt. Und dieses, warum er da hängt, ist vielleicht nicht unbedingt das Niederschreiben der Gräueltaten, die er getan hat, sondern das, warum er da ist, fängt ja ganz früh bei seiner Geburt an. Was ist denn da schiefgelaufen, dass jemand so eine Laufbahn einschlägt und tatsächlich am Kreuz landet? Da muss doch was passiert sein. Aber dieser Mann, der da hängt, der merkt plötzlich, dass er in dieser Welt nichts mehr zu tun hat. Dass es zu Ende geht. Ich hatte zum Glück noch nie dieses Gefühl, dass es irgendwie zu Ende geht. Ich hoffe, dass ich noch ein bisschen leben kann. Aber dieser Mann hat gemerkt, vielleicht auch durch den Schmerz und das, was er dort an Sachen erlitten hat, dass es zu Ende geht. Und er sagt, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und dieser Mann hat verstanden, dass das nicht heute und jetzt ist. Dieser Mann hat verstanden, dass Jesus nicht runtersteigt und sein Schwert rausholt, sein Laserschwert und den Römern Beine macht. Das hat er kapiert. Er hat kapiert, dass beide sterben werden. Aber er sagt, wenn du in dein Reich kommst und dieses Reich im Jenseits, dann denk an mich. Er hat noch nicht mal eine Forderung gestellt. Oder doch? Denk an mich. Eigentlich ist es eine komische Reaktion. Wir stellen diesen Mann immer gerne so dar, als dass er sich so demütig naht, oder? Jesus, ich habe dich erkannt, hilf mir. Aber ganz ehrlich, da ist Jesus, der unschuldig, vielleicht sogar noch brutaler behandelt wurde als er selbst. Und das Einzige, woran dieser Mann denkt, ist zu sagen, denk an mich. Kein Wort davon, Jesus, tut mir leid. Jesus, wie geht's dir denn? Vielleicht hat sein Leben ihn auch geprägt. Und vielleicht ist es auch unser Leben, was uns prägt, dass wir immer zuerst an uns denken. Und hast du so einen gewissen Widerwillen und sagst, nee, so ist es gar nicht, dann denk vielleicht mal nach. Und schau dir mal die kleinen Situationen des Lebens an. Ich bin erschrocken gewesen, wie oft ich an mich selber denke. Wie oft ich etwas für mich einfordere, ohne dabei wirklich darüber nachzudenken, was so dahinter steht. Vielleicht kann man das im Leben auch gar nicht, weil man gar nicht die Zeit hat, über alles nachzudenken. Aber das Verhalten ist doch schon das Gleiche. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was mit Jesus? Was wünschst du ihm? Gar nichts. Aber spannend ist, wie Jesus das aufnimmt. Er sagt, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ganz ehrlich, wenn man theologische Literatur liest, dann kannst du meterweise Bände lesen darüber, wie das denn nun genau und richtig zu übersetzen sei. Und ich versichere dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wo setzt man den Doppelpunkt und wie kann man das alles verstehen? Das interessiert mich heute gar nicht. Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das ist eigentlich das, was Jesus diesem Mann sagt. Jesus macht Hoffnung. Er sagt, du hast erkannt, dass es heute Schluss ist. Es wird dir kein Wunder geben, es wird dir keine Legion Engel einrücken und die Weltgeschichte gerade bringen. Das wird nicht passieren, du wirst hier am Kreuz sterben. Aber ich will dir Hoffnung machen, dass deine Hoffnung, die du auf mich gesetzt hast, hier nicht kaputt geht. Auch wenn du vielleicht ein bisschen egoistisch bist und an dich denkst. Vielleicht auch, weil du Angst hast, dass du verloren gehst. Aber ich will dir Hoffnung machen. Und ich weiß nicht, ob in deinem Leben Jesus dir auch Hoffnung gibt. Ich weiß nicht, ob Jesus auch zu dir sagt, du wirst mit dabei sein. Und wenn Jesus dir das sagt, was das mit dir macht, glaubst du dem Wort? Glaubst du, dass du gerettet bist? Ich mache in meinen Gemeinden, in denen ich sonst predige, immer die Check-up-Frage vor Predigten. Wer von euch glaubt, dass er gerettet ist? Manchmal sitzen da 100 Leute und 2 melden sich. Wow. Muss ich Kreuze rausholen? Seid ihr alles Verbrecher, dass ihr nicht gerettet werdet? Und dann kommen so Sätze wie, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht genau. Und sie denken dann an Situationen, wo sie vielleicht Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren. Aber eigentlich interessiert Jesus das nicht. Der da mit ihm gekreuzigt wurde, der hat auch Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Und wahrscheinlich hat er schlimmere Sachen gemacht, als wir jemals tun werden. Aber Jesus sagt, du bist dabei. Es kommt darauf an, worauf du deine Hoffnung setzt. Vergebung und Demut. Wenn du das in deinem Leben hast, dann bekommst du von Jesus Hoffnung. Dann ist deine Leidenschaft komplett. Mehr brauchst du gar nicht. Du brauchst keine Listen von Dingen, die du tun sollst. Du musst nicht ständig checken, ob das alles richtig ist, was du denkst und was du fühlst und was du machst. Sei vergebungsbereit. Sei demütig und folg dem Beispiel von Jesus und gib anderen Menschen Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir so leben, wenn wir diese drei Dinge tun in unserem Leben, dann wird sich was verändern. Vielleicht nicht spürbar immer in unserem Alltag. Wir werden vielleicht nicht als die Übermänner und Überfrauen durchs Leben gehen, aber am Ende wird es einen Unterschied machen, einen signifikanten Unterschied. Am Ende ist die Frage, wo bist du dabei? Und Jesus sagt, du bist herzlich eingeladen. Vater, vergib ihnen. Ja, er hat auch uns vergeben. Und er bittet Gott, uns auch zu vergeben. Und er hört vielleicht auch und sieht vielleicht manches auch nicht so drauf, was wir so sagen und was wir so tun. Vielleicht auch manchmal unseren Spott und unseren Hohn. Und er nimmt das mit Demut entgegen. Und er kann am Ende trotzdem uns immer noch wieder die Hoffnung geben. Ich weiß nicht, was jetzt in deinem Kopf gerade so vorgeht. Ich weiß nicht, an welche Dinge du denkst. Aber wenn du das, was du eben gehört hast, mal so in einem Wort zusammenfassen solltest, wie würde das Wort lauten? Was ist so das Wichtigste dieser Erkenntnis? Und versuch diese Gedanken mal in einem Wort festzuhalten, für dich innerlich. Und wenn du das getan hast, dann halt dieses Wort fest und versuch mal in der nächsten Woche daran zu denken und versuche vielleicht ein Stück dein Leben zu verändern. Ich würde gerne noch mit uns zusammen beten. Jesus, es ist mir oft in meinem Leben sehr leicht gefallen, dir Danke zu sagen dafür, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Aber ganz ehrlich, wenn ich wirklich darüber nachdenke, dann habe ich eigentlich lange Zeit überhaupt nicht begriffen, welche Dimension das Ganze hat. Das ist nicht nur irgendein Plan, erdacht von Gott, umgesetzt, maschinenartig, sondern da steckt so viel mehr drin, auch für mein Leben. Gott, du bist mit großer Leidenschaft gestartet und dir ist man mit so großer Gewalt begegnet und trotzdem kannst du vergeben. Dich hat man geschmäht und niedergedrückt und versucht zu entmutigen, aber du hast dich nicht entmutigen lassen und hast auch nicht falschen Ansprüchen Folge geleistet, sondern du hast das erduldet, weil du wusstest, dass es um was Größeres geht. Und am Ende machst du uns Hoffnung, dass es für uns nicht zu spät ist. Auch trotz all unserer Fehler, es ist nicht zu spät. Auch trotz der Dinge, die uns vielleicht von dir trennen. Es ist nie zu spät. Jesus, hab du Dank dafür, dass wir diese Hoffnung in unserem Herzen mitnehmen können. Amen.